Vom Hochjubeln und Verdammen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Eine ganz herzliche Einladung sei ausgesprochen an alle Gottesdienste der Karwoche. Das ist also die Woche, die mit dem Palmsonntag beginnt und mit dem Karsamstag endet. Kar als ein altdeutsches Wort für die traurige Woche, für die magere Woche. Gibt sehr unterschiedliche Bezeichnungen. Im katholischen Bereich ist zum Beispiel heutzutage sehr üblich geworden die Heilige Woche. Das kommt eigentlich, wenn ich mich nicht ganz täusche, aus dem englischen Bereich, als Holy Week. Es ist immer doppeldeutig. Diese ganze Woche ist unglaublich doppeldeutig vom Einzug Jesu nach Jerusalem, was morgen der Predigtext sein wird, bis hin zum Christus hinabgestiegen in das Reich des Todes. Der Ostersonntag ist bereits der erste Tag der nächsten Woche. Ich lade dazu ein, jeden Tag in St. Veit um 19 Uhr sich den Leidensweg Christi anzuschauen, weil er unser Leidensweg ist. Weil alles, was da drinnen vorkommt, zutiefst und vollkommen klar, das ist, was wir als Menschen erleben. Hochjubeln und verdammen. Die Verschwörung, das Mobbing. Die Hoffnung, dass man noch ein bisschen Zeit hat, ein einziger goldener Moment, das sich aufteilen, das sich opfern, bis hin eben hinunter ins Reich des Todes. Seien Sie dazu sehr herzlich eingeladen, jeden Tag um 19 Uhr in St. Veit, in der evangelischen Kirche in der Martin-Luther-Straße Nummer 1. Nun, morgen sind wir beim Palmsonntag und dieses Jahr ist der Predigtext gleich dem Evangeliumstext aus dem Johannesevangelium im 12. Kapitel. Das sage ich morgen in der Predigt nicht, aber für Sie jetzt eine Background Information. Der Predigtext beinhaltet zunächst einfach nur den sogenannten Einzug nach Jerusalem. Es ist also das Passafest und Jesus reist, um das Passafest zu feiern, nach Jerusalem. Und das ein bisschen eigenartige an dem Text ist, dass es sozusagen das, was ganz nach vorne gehören würde, ganz hinten steht. Nämlich, dass irgendwelche Leute, die dabei waren, als Jesus den Lazarus aus dem Grab hervorgerufen hat, wie es im Originaltext heißt, wir sagen normalerweise auferweckt hat, dass diese Menschen, die nicht näher beschrieben werden, von diesem Wunder berichten. Und deshalb geht ihm eine große Menge von Menschen entgegen. Es ist einfach eine Sensation. Okay, das ist jetzt zunächst einmal nichts anderes. Also ich habe das noch erlebt. Karl Schranz kommt nach Wien, nachdem er ihn bei den Olympischen Spielen hinausgeschmissen hat. Es war ein ganz, ganz toller Skifahrer, der unglaublich viele Rennen gewonnen hat, unglaublich viele Goldmedaillen gekriegt hat und ein großer Favorit war, auch bei den Olympischen Spielen zu gewinnen. Und da hat sich also eine unglaubliche Anzahl an Menschen in Wien versammelt, eine riesige Menge, die gejubelt hat und gleichzeitig also unglaubliche Wut auf das Olympische Komitee hatte. Ältere Menschen werden sich an das noch erinnern können. Und genau das ist es. Es ist eine Sensationsgier. Man hat gehört von der Auferweckung des Lazarus. Nebenbei bemerkt, für die, die es interessiert, wir gehen davon aus, dass das Johannesevangelium zwei sogenannte Schichten hat, also eine erste Schicht, die von irgendjemandem, den man heute Johannes nennt, geschrieben wurde und dann aber überarbeitet wurde, wahrscheinlich in der nächsten Generation durch Schüler dieses großen Lehrers, und dass dieser Schluss eben dann aus der überarbeiteten Variante stammt, um zu erklären, wieso so viele Menschen ihm entgegengekommen sind. Damit habe ich Ihnen jetzt aber schon den großen Gag dieses Predigtextes verraten. Jesus kommt also nach Jerusalem, eigentlich um das Passa zu feiern. Es ist das Erinnerungsfest an den Auszug aus Ägypten, besser gesagt an die Befreiung aus Ägypten. Und dieses Passa ist also ganz, ganz wichtig, wird sich dann im grünen Donnerstag im Abendmahl wiederholen. Und Jesus kommt und auf einen Esel reitet er ein. Und die Menschen sind total fasziniert von dieser neuesten Sensation. Das haben wir ja im Internetzeitalter in besonderer Weise. Das erleben wir heutzutage dreimal pro Woche, zumindest jene, die viel Lebenszeit dort verbringen, was jetzt wiederum total in ist und wichtig ist und was weiß ich was, und gehen ihm entgegen und schauen sie diesen Jesus an. Und dabei kommt es jetzt zu einer Massenbewegung, also Menschen reißen oder schlagen ab Palmzweige von den Palmen, die da rumstehen, also richtige, echte Palmen. Ich habe sogar für den morgigen Gottesdienst in Eggen zwei ganz große, richtige, echte Palmblätter besorgt, und dann kriegen die anderen Leute, die kommen, so kleine Dinger, die schauen so aus, sind in Wirklichkeit erfahren, schaut aber für den botanischen Laien wie mich ziemlich palmartig aus, und damit kann man wachteln. Und einmal ist es schon gelungen, vielleicht gelingt es morgen auch wieder, die Gemeinde dazu zu verführen, hoch zu jubeln. Also ganz langsam anfangen, so hoch jubeln, hoch jubeln, hoch jubeln, hoch jubeln, hoch jubeln. Also immer schneller und immer lauter werden und dabei mit den Dingen zu wacheln. Und das ist jetzt eben diese spannende Sache, diese Veränderung von der neuesten Sensation, wo man einfach neugierig ist, plötzlich dorthin zu gehen und dem dann zuzuschreien, hochgelobt ist der König von Israel. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte aus dem einfachen Grund. Und ich habe ja vorhin gesagt, unser ganzes Leben drückt sich darin aus, wenn Sie hochgejubelt werden, keine Ahnung, zum Beispiel im Beruf, in der Firma, wo auch immer Sie arbeiten, dann wissen Sie schon zwei Dinge. Erstens mal wird irgendeiner von denen, die oben ist, Sie fragen, ob Sie eine Gefahr für ihn darstellen. Also der kennt dann zum Beispiel in den Vorstand kommen oder Vorstandsvorsitzender werden, gegen den muss man gleich was tun, obwohl man gar nicht kennt, aber man hört so viele tolle Dinge von ihm, also muss man diesen Menschen gleich mal ausschalten, bevor er zur Gefahr wird. Also Horror, genau dasselbe wie das, was mit Jesus passieren wird. Und die zweite Ebene ist dabei natürlich die des Königs, und das können sich die Römer nicht sagen lassen, weil damals in Israel pausenlos irgendwelche Menschen zu Königen aufgerufen wurde, was immer zu einem militärischen Aufstand geführt hat. Das heißt, dieses Hochjubeln ist natürlich, und das ist das Spannende dran, ein Todesurteil, weil die Römer da nicht zuschauen werden, wenn da irgendeiner daherkommt und plötzlich als König akklamiert wird. Das ist die eine Ebene. Hüten Sie sich davor, hochgejubelt zu werden. Es ist eine unglaubliche Gefahr, weil in dem Moment mit Sicherheit irgendjemand sich in seiner Wichtigkeit bedrückt fühlt und dann was tun wird gegen Sie. Seien Sie sich weiters darüber im Klaren, dass alle jene Menschen, die Ihnen unglaublich Sie hochjubeln, innerhalb kürzester Zeit schreien werden, kreuzige ihn. Das sind nämlich die gleichen Leute, die dann am Karfreitag schreien werden zum Pontius Pilatus, kreuzige ihn. Jo, so sind die Menschen. Warum sind sie so? Sie sind so, weil sie immer etwas haben wollen. Das ist das Spannende. Ne? Kann ich jetzt sagen, die klassische Unterscheidung zwischen Haben und Sein. Der Mensch drückt sich davor, den Entwicklungsweg im Leben zu gehen. Davor drückt er sich. Das will er nicht, der Mensch. Das ist viel zu anstrengend. Da muss ich immer mehr werden, muss ich mich dann auseinandersetzen, da muss ich mich selber befragen. Na, das wollen wir nicht. Das soll doch jemand anderer für uns erledigen. Das ist die Grundhaltung des Menschen, wenn wir irgendwelche Sorgen, Nöte, Probleme haben, dann soll das gefälligst jemand anderer für uns erledigen. Und genau das ist das, was am Palmsonntag passiert. Dieser Jesus soll alle Probleme des ganzen Volkes Israel lösen, weil sie selber zu faul sind, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt nicht judenfeindlich oder sonst was, das ist eine Anfrage an Sie. Sind Sie bereit, Verantwortung für Ihr eigenes Leben zu übernehmen? Oder gehen Sie hin und sagen, das soll doch wer anderer regeln. Da muss es doch wen geben, der mich rettet. Da muss es doch wen geben, der meine Probleme checkt. Und genauso sind wir Menschen einfach. Nun, soweit, so gut. Das werde ich auch morgen predigen. Für Sie, die Sie jetzt hier zuhören, und es ist so, man redet beim Predigen viel, viel langsamer, also muss ich da jetzt einfach ein Ende finden in der realen Predigt, weil das der Raum halt ja und so weiter und so fort. Länger kann ich nicht, da hört kein Mensch mehr zu, da kann keiner mehr sich was merken. Gibt es eine andere Ebene, und zwar ist es der berühmte Esel. Der wird in den Evangelien unterschiedlich dargestellt. Auf jeden Fall reitet Jesus auf einen Esel ein. Dann kommt noch ein alttestamentliches Zitat dazu, dass sich das Volk nicht fürchten soll, weil der König kommt auf einem Esel eingeritten. Was wir jetzt dann immer so nehmen, na, der Jesus ist ja so bescheiden und so auf einen Esel, nicht? Also so, ist natürlich im alttestamentlichen Kontext etwas völlig anderes. Also die Leute waren so irrsinnig arm, dass sich auch keiner einen Esel leisten konnte. Ja? Der Einzige, der sich überhaupt einen Esel leisten konnte, war der König oder halt sehr reiche Fürsten. Es wird immer irgendwelche Leute geben, die mindestens so reich sind wie der König. Das sind meistens die Leute, die rings um den König sind. Also die konnten sich einen Esel als Reittier leisten. Das entnehme ich der Literatur. Ich gestehe ganz ehrlich, ich bin noch nie in meinem Leben auf einem Esel geritten, aber schauen lieb aus, muss man sagen. Gut, das heißt, hier kommt es jetzt zu einer ganz spannenden Situation. Die Menschen müssen sich nämlich überlegen, was für ein König daherkommt. Jesus legt es offenkundig bei diesem Einzug darauf an, dass die Leute sehr wohl mitkriegen, dass da jetzt jemand sehr wichtiger kommt. Obwohl in der Zeit, römischen Zeit, die Leute schon reicher waren und Eseln waren nichts mehr Besonderes, dürfte ihnen durchaus bewusst gewesen sein, dass dieser Einzug nach Jerusalem auf einem Esel reitend ein Königszeichen ist. Ja, und das ist was ganzes Wichtiges, denn wir werden geprüft. Das ist irgendwas, was im ganzen Christentum, gerade im evangelischen Christentum, verloren gegangen ist. Der liebe Gott ist ja nur so ein halbseniler Tati im Himmel, der eh immer alles für uns checkt und vergibt, was offenkundig nicht stimmt. Die Fragestellung, was für einen König will ich, wer soll über mein Leben herrschen, ist von unendlicher Bedeutung. Der Mensch selbst sucht sich immer einen Herrscher. Das ist ganz irre, ist völlig wahnsinnig. Ich verstehe das nicht, weil ich bin nicht so, also ich brauche keinen Herrscher, herzlichen Dank. Machen Sie was anderes, beherrschen Sie bitte wie einen anderen. Aber der Durchschnittsmensch scheint darauf aus zu sein, dass er einen Herrscher haben will. Auch aus dem einfachen Grund, weil dann weiß er, worüber er sich beklagen kann. Der ist dann so dumm und er macht alles falsch und so weiter und so fort. Gerade in Österreich sehr gut merkbar, da ist also die Monarchie noch nicht wirklich abgeschafft. Die jeweiligen Regierungen werden als alte Kaiser behandelt und man beschwert sich unglaublich über sie unter der völligen Verdrängung der Tatsache, dass diese Leute ja von uns gewählt worden sind. Das ist aber jedem völlig wurscht. Man beschwert sich ordentlich, weil das kann der Österreicher gut. Und die sind dann dumm und schlecht und man kennt das selber viel besser. Und dann fragt man den, der das sagt, dass es selber viel besser könnte. Ja, wollen Sie überhaupt wählen? Und der sagt, na, da mache ich nicht mit. Das sind ja alles Trotteln, das ist alles Trotteln. Und dann muss man darauf antworten, ja, wenn du nicht einmal hingehst und dich wählen zu wählen, geschweige denn, was machst, dass dich wer wählt, dann darfst du dich nachher nicht beschweren. Die Herausforderung ist und bleibt diese Fragestellung, wer soll über mein Leben herrschen? Tagebuch eines Pfarrers, also wissen Sie, was die Lösung ist? Gott, sonst keiner. Ist nebenbei bemerkt, die zentrale Aussage schlussendlich, größter Teile der sogenannten Geschichtsbücher des Alten Testaments, dass es bei den Menschen immer daneben geht und daneben gehen muss. Und die einzige Lösung, dass man ein ordentliches Leben führt, ist die Aussage, über mein Leben herrscht nur Gott, in besonderer Weise inkarniert in Jesus von Nazareth. Und dann funktioniert mein Leben. Einen gesegneten, wunderschönen Abend, morgen einen ganz tollen Palmsonntag mit der Fragestellung, wen ihr euch als den Herrscher eures Lebens erwählt.